SWR 2 aktuell.
Mit Sabine Hackländer, guten Abend. Ein zweites Treffen von grünen und liberalen Spitzenpolitikern sollte heute klären helfen, ob die beiden Parteien reif für eine Regierungskoalition sind. Eine endgültige Antwort gibt es natürlich noch nicht, aber wir haben den Stand der Dinge. 31 Jahre deutsche Einheit sind die Gelegenheit, auf Trennendes und Verbindendes zwischen Ost- und Westdeutschland zu schauen. Wir tun das im SWR2-Tagesgespräch mit der linken Co-Vorsitzenden Susanne Henning-Welzow. Und eine Mammutaufgabe im Ahrtal. Nach den vielen Provisorien soll es nun darum gehen, den dauerhaften Wiederaufbau von Straßen und Brücken voranzubringen. Doch zunächst der Blick nach Berlin. Fortsetzung folgt. So viel immerhin dürfte die Öffentlichkeit erfahren, als Grüne und FDP am frühen Nachmittag ihre zweite gemeinsame Gesprächsrunde hinter sich gebracht hatten. Ansonsten berichteten die drei Parteichefs, Annalena Baerbock und Robert Habeck für die Grünen und Christian Lindner für die FDP, mehr von den atmosphärischen Eindrücken dieses Treffens. Und die scheinen sowohl bei Grünen als auch Liberalen ähnlich gut gewesen zu sein. Aus Berlin berichtet Claudia Plass.
Grüne und FDP demonstrieren Einigkeit. Gemeinsam wollen sie einen Aufbruch schaffen. Das betonten beide Seiten nach ihren Gesprächen am Vormittag. Grünen-Chefin Annalena Baerbock sagte, nach der Bundestagswahl gäbe es einen Auftrag, ein neues Bündnis zu schaffen.
Das ist auch ein historischer Moment in unserer Gesellschaft, in unserem Land, weil es eine Politik voraussetzt, die sich nicht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner ausrichtet, sondern für einen wirklichen Aufbruch, für eine wirkliche Erneuerung in dieser Gesellschaft sorgt.
Auf dem Weg dorthin sei man schon einen ersten kleinen Schritt gegangen. Ein Schritt, den FDP-Chef Lindner so beschrieb. Man führe Gespräche darüber,
wie das gemeinsam Trennende überwunden werden kann, welche Brücken gebaut werden können. Etwa im Bereich des Klimaschutzes und im Bereich der Finanzen gibt es zweifelsohne Unterschiede. Und jetzt geht es darum, diese Brücken zu suchen. Der Prozess hat heute in einer guten Atmosphäre begonnen. Er ist allerdings nicht abgeschlossen.
Die Bundestagswahl sei eine Zäsur, so Lindner. Nun trete man in eine offene Situation, in der vieles neu B und G gegründet werden könne. Als Beispiel nannte der FDP-Chef die technologischen Grundlagen des Zusammenlebens. Beide Parteien stehen für Veränderung, das betonte auch Grünen-Chef Robert Habeck.
Aber nicht notwendigerweise für die gleiche Form von Veränderung. Insofern ist es schon enorm, was in den letzten Tagen passiert ist, dass wir miteinander eine Gesprächskultur aufgebaut haben, die eine sachorientierte Diskussion möglich macht.
In größerer Runde waren Vertreterinnen und Vertreter von FDP und Grünen am Vormittag zu den gut zweistündigen Beratungen zusammengekommen. Über inhaltliche Details oder Streitthemen äußerten sich beide Seiten nicht. Die Gespräche sollen vertraulich geführt werden, hieß es. Beide Parteien werden sich in den kommenden Tagen auch jeweils mit SPD und Union treffen. Man werde nun sehen, welche Dynamik die nächsten Tage und Wochen entfalten, sagte Habeck und stellte einen Vergleich an.
Wichtig ist es ja richtig, in einen Prozess reinzukommen. Also wenn man die Schraube schräg einsetzt, dann wird sie nie wieder gerade. Diese Schraube ist jedenfalls in den ersten Tagen sehr gerade eingesetzt worden. Insofern war das, glaube ich, ein ganz guter Start auf dem Weg zur Bildung einer neuen Regierung.
Die Gesprächsrunden gehen bereits am Wochenende weiter. Die größeren Parteien treffen sich getrennt. Erst wollen SPD und FDP miteinander sprechen, dann SPD und Grüne. Auch Gespräche zwischen Union und FDP sind für Sonntag angesetzt. In der kommenden Woche will sich die Union dann auch mit den Grünen treffen.
Und wir bleiben in der Bundespolitik. Im Bundestag sitzen in dieser Legislaturperiode mehr Frauen, mehr Menschen mit Migrationsgeschichte, mehr Jüngere und zum ersten Mal auch zwei Transpolitikerinnen. Doch mehr Diversität bedeutet eben noch lange nicht für jeden genug Diversität. Und tatsächlich spiegelt auch die aktuelle Zusammensetzung des Parlaments weiterhin nicht die Verhältnisse in der Bevölkerung wider. Na und, sagt dazu unser Berlin-Korrespondent Klaus Sturm in seinem Kommentar.
Eines ist sofort klar. Es hat am vergangenen Sonntag keinen Riesenschlag getan, mit dem sich der Bundestag von einer Legislaturperiode auf die andere fundamental verändert hätte. Auch im 20. Deutschen Bundestag bilden Männer im eher fortgeschrittenen Alter die große Mehrheit. Der Anteil der Frauen liegt bei nur etwas mehr als einem Drittel. Damit ist er etwas höher als im Vorgängerparlament, aber schon 2013 war der Anteil der Frauen im Bundestag größer als jetzt. Der Bundestag bildet also nicht das reale Leben ab, Aber es ist auch utopisch zu glauben, dass dieser Umstand durch eine entsprechende Quotenregelung bei allen Parteien auf allen Landeslisten erreicht werden könnte. Denn die Parteien werden kaum genug Frauen finden, die sich die Torturen antun, die oftmals damit verbunden sind, wenn Politikerinnen oder Politiker sich vom Ortsverein hocharbeiten wollen in die erste Liga der Bundespolitik. Ist das nun Zufall oder ein Missstand? Ich denke, es ist ein Missstand, den die Parteien beseitigen könnten und müssten. Sie müssten sich einfach attraktiver machen für Frauen, aber das wird, wenn überhaupt, nur auf sehr lange Sicht geschehen können. Ähnliches gilt für Menschen, die aus Einwandererfamilien stammen. Nur etwas mehr als 80 Frauen und Männer haben diesen internationalen Hintergrund. Das sind etwas mehr als 11% der Parlamentarier. Immerhin mehr als bisher, aber immer noch sehr wenige. Und ihr Anteil im Bundestag ist eben auch deutlich kleiner als ihr Anteil an der Bevölkerung. Aber ist das wirklich so schlimm? Ich denke nicht. Denn der Bundestag muss ja nicht 1:1 widerspiegeln, wie sich die Bevölkerung zusammensetzt. Es müssen nicht alle Gruppen der Gesellschaft entsprechend ihrem Anteil an der Bevölkerung vertreten sein. Viel wichtiger ist es, dass die Abgeordneten sich der Vielfalt der Gesellschaft bewusst sind und bei ihren Entscheidungen immer auch an die denken, die keine große parlamentarische Lobby haben.
Klaus Sturm kommentierte. Am Sonntag wird das wiedergewählte, wiedervereinigte Deutschland 31 Jahre alt. Dieses Jahr richtet Sachsen-Anhalt die Feierlichkeiten aus. In Halle an der Saale, 31 Jahre deutsche Einheit. Und trotzdem fühlt sich für viele Deutsche der jeweils andere Teil des Landes oft noch fremd an. Im SWR2-Tagesgespräch rede ich darüber mit Susanne Henning-Welz, so Parteivorsitzende der Linken, bisher Fraktionschefin in Thüringen, jetzt Bundestagsabgeordnete. Frau Henning-Welz, Sie sind in Vorpommern und Thüringen aufgewachsen. Empfinden auch Sie diese Unterschiede noch zwischen Wessis und Ossis? Und wenn ja, in welchen Bereichen?
Ja, das stimmt. Ich bin im Osten aufgewachsen, habe im Osten gelebt und lebe nach wie vor im Osten. Und ich habe lange Zeit gar nicht darüber nachgedacht, ob ich Ost- oder Westdeutsch bin, bis ich tatsächlich auch mehr in den westdeutschen Bundesländern unterwegs war und durchaus da, sagen wir mal, unterschiedliche kulturelle Eigenarten natürlich auch festgestellt habe. Insofern, politisch würde ich immer sagen, der Osten ist noch lange nicht an den Westen angeschlossen und noch keine Gleichberechtigung oder keine gleichberechtigten Lebensverhältnisse. Und das muss man einfach diskutieren. Und da würde ich deutlich sagen, ja, da gibt es einen Unterschied.
Würden Sie sagen, diese Kluft zwischen West- und Ostdeutschland ist in den vergangenen Jahren kleiner geworden oder wächst da im Gegenteil wieder etwas auseinander? Ich denke auch an die Mentalitäten. Auf den Gedanken könnte man ja durchaus kommen, zum Beispiel mit Blick auf die Bundestagswahl und die Erfolge der AfD.
Na, ich würde die Fragen der Mentalitäten jetzt nicht am Wahlerfolg der AfD festmachen, weil der Osten definitiv nicht rechtsextrem ist. Es gibt eine Wahl in den, vor allen Dingen in den Bundesländern Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen, wo deutlich ist, dass die AfD sehr viele Stimmen ziehen kann und auch zum Teil ja die Wahlen jetzt gewonnen hat. Das hat aber nichts damit zu tun, dass die ostdeutschen Bundesländer allesamt einfach recht sind, sondern dass in der Politik in den vergangenen Jahren sehr viel falsch gemacht worden ist. Und jetzt würde ich mal sagen, was Mentalitäten angeht, da sind Norddeutsche und Süddeutsche auch nochmal völlig unterschiedlich. Das würde ich so gar nicht benennen. Aber es gibt Fehler der Politik, die 30 Jahre lang gemacht worden sind, auch mit der Wende, mit der von vielen Ostdeutschen wahrgenommenen Würdelosigkeit ihnen gegenüber, was die Arbeitsplätze angeht, was Gehälter angeht, was Gleichberechtigung angeht, was die Besetzung von Spitzenämtern auch durch Ossis angeht. Also da gibt es einfach das Gefühl.
Würden Sie denn die Linke mit einbeziehen, wenn Sie von Fehlern in der Politik ziehen? Und wenn ja, was könnten das für Fehler sein?
Na, also das ist ja ziemlich eindeutig. Die Einigung ist ja nicht auf Augenhöhe erfolgt. Das haben auch viele Ostdeutsche so wahrgenommen. Und man muss sich vorstellen, weil Sie auch die Frage gestellt haben, ist, also haben wir jetzt eigentlich mehr Annäherung oder weniger? Ich würde sagen, wir haben mehr Annäherung, aber die letzten 30 Jahre waren natürlich auch schwierig für die Ostdeutschen. Da war auch einmal natürlich der Transformationsprozess. Ein Staat war auf einmal nicht mehr da, ein anderer kam an die Stelle des Alten. Das Finden in eine neue Gesellschaft, das hat den Osten schon sehr geprägt, vor allem mit der Erfahrung, dass von heute auf morgen alles vorbei sein kann.
Mhm. Aber ich frage jetzt trotzdem nochmal nach den Fehlern Ihrer Partei in diesem Zusammenhang.
Deswegen komme ich ja dazu. Also und SPD und CDU haben im Osten auch keine tatsächlich soziale Politik gemacht, zumindest die CDU nicht in den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen. Wir versuchen als Linke tatsächlich eine Ostpolitik in Thüringen auch zu machen, weil wir Politik im Osten machen, die sozial ist, die demokratisch ist, die ökologisch ist. Und da sieht man schon Erfolge. Dass es trotzdem die Wahlergebnisse der AfD gibt, das kann ich auch so nicht erklären.
Mhm. Trotzdem haben Sie jetzt auch nach dieser Bundestagswahl, die ja für die Linke, muss man ja sagen, desaströs verlaufen ist, gesagt, Sie wollen Ihre Partei neu erfinden. Geht es da eben auch darum, das zu tun, gerade auch in Bezug auf den Osten und die starken Erfolge der Rechtsextremen und der AfD dort?
Darum geht es natürlich auch. Aber es geht in erster Linie, wenn ich sage, wir müssen unsere Partei neu finden. Wo stehen wir in der Gesellschaft? Was wollen wir eigentlich? Und die Frage zu beantworten, wie können wir wieder bessere Wahlergebnisse erzielen, um die Millionen, die uns brauchen, auch tatsächlich zu repräsentieren. So, und das ist da offenbar eine Lücke zwischen unserem Gefühl und dem der Wählerinnen gibt, das ist ziemlich eindeutig. Und gerade im Osten ist es natürlich so, dass wir viele, viele Wählerinnen verloren haben, auch wenn wir jetzt im Osten nochmal zeigen konnten, dass uns die Wahl im Osten den Hintern gerettet hat, mehr oder weniger. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass wir wahrscheinlich auch an der Lebensrealität vorbei Politik machen im Osten. Und das kann man ja selbstkritisch auch feststellen. Es ist keine einfache Feststellung, aber daran kann man arbeiten.
Und den Sozialdemokraten scheint das ja dann doch, zumindest jetzt auch in Thüringen und in Sachsen, besser gelungen zu sein angesichts auch der Wahlerfolge der SPD dort.
Ich glaube wirklich, dass die Wahlerfolge der SPD nichts mit ihrer Politik im Osten der Republik zu tun haben, sondern dass es ausschließlich ein Bundestrend ist. Also gucken Sie sich die Ergebnisse der SPD zu Landtagswahlen oder Kommunalwahlen an. Das ist in allen Bundesländern ziemlich deutlich, also zumindest auch in Sachsen und Thüringen, dass die SPD in Größenordnung auch verloren hat, dass sie einständig zu Landtagswahlen gewählt wird, auch in Thüringen, auch in Sachsen, wo sie mitregieren. Also insofern muss man das, glaube ich, von dieser Wahl abkoppeln. Deswegen sage ich, ich bin der festen Überzeugung, dass es nichts mit der Zuwendung zum Osten zu tun hat. Das gab es nämlich von der SPD gar nicht und gar nicht vom Kanzlerkandidaten Scholz. Das ist tatsächlich aus meiner Sicht der ausgedrückte Wille, eine progressive Regierung zu unterstützen. Aber das hat möglicherweise überhaupt gar nichts mit der Ostpolitik zu tun.
Die Linken-Vorsitzende Susanne Henning-Welsow, vielen Dank für das Gespräch. Heute ist Tag des Flüchtlings, zumindest für uns hier in Deutschland. Seit 1986 appellieren Flüchtlings- und Menschenrechtsorganisationen wie Pro Asyl und Amnesty International, aber auch Kirchen und Gewerkschaften an diesem Tag an die Politik, den Flüchtlingsschutz ernst zu nehmen und sich für ein faires und umfangreiches Asylrecht einzusetzen. Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit dem Geschäftsführer von Pro Asyl, Günther Burkhardt, gesprochen. Herr Burkhardt, Menschen auf der Flucht in Richtung Europa, davon hören wir derzeit verstärkt an der belarussisch-polnischen Grenze, aber natürlich auch immer wieder auf dem Weg übers Mittelmeer oder über die Balkanroute. Wie schätzen Sie die aktuelle Lage ein?
Die Situation ist so, dass eigentlich sehr wenige Flüchtlinge versuchen, nach Europa zu kommen. Die es bis zur Europasgrenze schaffen, werden brutal zurückgewiesen. Das Dramatische ist für Europa, es geht um uns selbst, um die Frage, gelten in Europa, in der Europäischen Union Menschenrechte, Grundrechte? Man lässt sich Menschen an der Grenze verhungern, man setzt sie nicht im Meer aus, man schickt sie nicht zurück, ohne dass die Schutzbedürftigkeit geprüft ist. Und das heißt, es geht hier an die Substanz des Rechtsstaatlichkeitsprinzips in der Europäischen Union.
Ist das im Grunde dann eben auch ein Appell an die EU, hier auch nochmal stärker durchzugreifen, mit Blick zum Beispiel auf die polnischen Grenzschützer, die ja tatsächlich rigoros Menschen zurückweisen und auch in Gefahr bringen?
Das ist ein Appell an die EU, aber auch an die Sondierungsverhandlungen hier in Deutschland. Denn dieser Blick für das Ganze, dass wir hier einen neuen Ansatz brauchen, eine Rückbesinnung auf europäische Werte und die durchgesetzt werden müssen, das muss von Deutschland ausgehen. Und zwar in mehrerer Hinsicht. Man muss auch über finanzielle Konsequenzen reden in anderen Politikfeldern, wenn ein Staat aus dem Grundrechtskanon der Europäischen Union aussteigt. Man muss darüber reden, dass man keine Wärmebildkameras, technisches Equipment mehr liefert an Staaten etwa wie Kroatien, die ja auch Ähnliches gemacht haben.
Und das werfen Sie alles Deutschland vor?
Ich glaube, dass da von Deutschland als einer gefestigten Demokratie im Zentrum Europas ein anderer Impuls ausgehen muss. Hier wurde über Jahre hinweg weggeschaut, toleriert, nicht gehandelt. Und das geht nicht in einer Europäischen Union, dass sowohl die Europäische Kommission als auch starke, gewichtige Mitgliedstaaten schweigen.
Wenn wir jetzt nochmal zurückblicken auf den Bundestagswahlkampf, da hat die Flüchtlingspolitik ja eher eine geringe Rolle gespielt. Ist das nicht vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass vielleicht jetzt auch sachlicher diskutiert wird, auch mit Blick auf die künftige Flüchtlingspolitik einer künftigen Bundesregierung, die wir noch nicht kennen?
Also eine hochgezogene Asyl- und Fluchtdiskussion bringt niemanden was, weil da werden nur Ängste geschürt, statt Probleme gelöst. Es ist aber schon festzustellen gewesen, dass die Afghanistan-Thematik nicht gelöst wurde. Hier hat die Regierung das Thema runtergespielt, weggedrückt. Und wir erleben jetzt, dass Tausende, die für Deutschland, für unsere Menschenrechte in Afghanistan eingetreten sind, ohne Perspektive zurückgelassen wurden. Das muss angegangen werden. Und genau deswegen fordert Pro Asyl am Tag des Flüchtlings Bundes- und Landesaufnahmeprogramme. Beispiel, wenn hier in Hessen der Bruder eines Staatsanwalts lebt und der Staatsanwalt in Kabul die Taliban versucht, vor Gericht zu bringen, dann ist doch klar, dass der Mann zu seinem Bruder will. Dasselbe gilt für Baden-Württemberg, wo wir eine ähnliche Situation haben mit einer im 7. Monat schwangeren Staatsanwältin, die in Kabul ist, und Angehörige sind hier. Solche Beispiele kommen im Moment zu Dutzenden bei Menschenrechtsorganisationen rein. Und um die zu lösen, brauchen wir Landesaufnahmeprogramme. Und es ist auch der Appell an den Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, sich stark zu machen für ein Landesaufnahmeprogramm, wo die familiären Beziehungen zum Bundesland eine Rolle spielen. Gleiches könnte ich jetzt auch zu Manu Dreyer in Rheinland-Pfalz oder anderen Bundesländern sagen.
Was erwarten Sie von der neuen Bundesregierung darüber hinaus in Sachen Flüchtlingspolitik?
Ich glaube, man braucht mehr Ehrlichkeit. Es ist absurd zu denken, dass man 30.000 abgelehnte afghanische Schutzsuchende wieder abschieben kann, die hier geduldet sind. Es war absurd, dass man gesagt hat, naja, sie dürfen noch nicht mehr arbeiten, Ausbildung machen, weil die Identität angeblich ungeklärt ist. Warum waren sie ungeklärt? Weil die in Afghanistan keine Geburtsurkunde hatten zum Teil. Also da waren Restriktionen gebaut worden, wo hier Menschen schon lange leben, 3, 4, 5 Jahre und länger, ohne dass sie eine Chance haben, auf Dauer sich zu integrieren. Und das geht nicht, weil wenn man nicht abschieben kann, und das kann man nicht in solche Gebiete, dann muss man in Deutschland Lösungen finden, wo die Betroffenen Fuß fassen. Sonst muss man sie dauerhaft alimentieren und das kann nicht das Interesse unserer Gesellschaft sein.
Der Geschäftsführer von Pro Asyl, Günther Burkhardt, vielen Dank für das Gespräch. Und eine Region, von der aus demnächst eine große Fluchtbewegung erwartet wird, ist Afghanistan. Dort hat die Bundeswehr bekanntlich im Sommer ihren Einsatz beendet. Aber immer noch sitzen Ortskräfte, also Menschen, die in Afghanistan für die Bundeswehr und andere deutsche Organisationen gearbeitet haben, dort fest. Miriam Staber hat eine afghanische Familie im Kreis Kalf getroffen.
Nachrichten aus Afghanistan. Der 20-jährige Safi und seine jüngere Schwester schauen zu Hause im Kreis Kalf gebannt auf den Bildschirm. Denn sie selbst sind zwar in Sicherheit, aber viele ihrer Verwandten und Freunde vor Ort. Safi und seine Schwester leben seit 3 Jahren hier. Sie mussten fliehen, weil ihre Mutter in Afghanistan als Sicherheitskraft bei einem von Deutschland unterstützten Radiosender gearbeitet hat. Sie war eine sogenannte Ortskraft. Und in Afghanistan ist es nicht erst seit der Machtübernahme der Taliban gefährlich, mit westlichen Staaten zusammenzuarbeiten. Safi ist sehr stolz auf seine Mutter, weil sie das Risiko eingegangen ist, um die Familie zu finanzieren.
Meine Mom hat nur wegen uns das getan, obwohl das so gefährlich war in Afghanistan. für sie und für uns alle, alle Familie. Deswegen sind wir jetzt hier und ich bin dafür sehr froh, weil zurzeit ist echt schlimm.
Nachdem die Familie Todesdrohungen bekam, sind 2018 Eltern, Großeltern und die insgesamt 7 Kinder nach Deutschland geflüchtet, erzählt Safis jüngere Schwester. Die 18-Jährige hat einen grünen Schal lose um ihren Kopf geschwungen, der einen Teil ihrer Haare verdeckt. So gekleidet trauen sich in Afghanistan immer weniger Frauen auf die Straße. Trotzdem fehlt der jungen Frau ihre Heimat.
Ich vermisse mein Land so. Also jetzt bin ich so traurig, weil wir können nicht mehr dahin gehen. Wir haben alles verkauft, alles, damit wir Geld haben, unser Ticket kaufen und nach hier kommen.
Aktuell versucht die Familie, 2 Onkel herauszuholen, die indirekt in Afghanistan für die Bundesregierung tätig waren, aber offiziell nicht als Ortskräfte zählen.
Wir telefonieren immer. Also das wäre immer gefährlicher, wenn die es herausfinden, dass wir in Deutschland sind und wir sind ein Teil von der Familie, die in Afghanistan leben. Also das passiert irgendwie Schlimmes. Ich hoffe, dass mein Onkel und meine Tante, also meine alle Familie nach Deutschland kommen können.
Unterstützung bekommt die Familie dabei vom Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte. Ein Verein von ehemaligen Soldatinnen und Soldaten, aber auch Zivilisten. Sie kümmern sich um die vielen afghanischen Ortskräfte, die aktuell in Afghanistan feststecken. Und fordern auch Visa für Menschen wie Safis Onkel, sagt der Regionalbeauftragte Schwarzwald des Patenschaftsnetzwerks Lukas Wehner.
Personen, die für Subunternehmen gearbeitet haben, das waren zum Beispiel die Unternehmen, die Treibstoff geliefert haben für unsere Flugzeuge. Wir hatten Subunternehmen bei Reinigungskräften, aber auch Bauunternehmen. Auch die sind jetzt stark bedroht. Auch diese Menschen benötigen Schutz. Wir arbeiten im Hintergrund immer wieder dafür. Aber genau das ist das Problem, dass wir da eher manchmal gegen Wände reden.
Dem Bericht von Miriam Staber. Wiederaufbau Ahrtal, so heißt das neue Projektbüro, das bislang noch recht bescheiden in 3 Containern der Straßenmeisterei Sinzig untergebracht ist. Von hier aus soll nach dem Willen der rheinland-pfälzischen Landesregierung das Straßen- und Brückennetz des Ahrtals neu aufgebaut werden. Und das nicht mehr nur provisorisch wie in den vergangenen Monaten, sondern dauerhaft. Klar ist dabei jetzt schon, die Aufgabe wird teuer und langwierig. Das erklärte heute auch nochmal die zuständige Verkehrsministerin Daniela Schmidt von der FDP.
Der Schlamm ist inzwischen von den Straßen geräumt. Doch entlang der A ist noch immer die Infrastruktur schlecht. Löcher im Asphalt, Brüstungen zerbrochen. An manchen Stellen ist die Straße abgerissen. Der Aufbau der Infrastruktur soll in Sinzig koordiniert werden. Im Projektbüro Wiederaufbau A vom Landesbetrieb Mobilität. 2 Monate nach der Katastrophe kann jetzt damit begonnen werden, die Straßen und Brücken neu zu bauen, so Verkehrsministerin Daniela Schmidt.
Uns ist wichtig, dass das Grundbedürfnis der Menschen nach Mobilität, die Erreichbarkeit der Ortschaften, die Erreichbarkeit der Unternehmen, aber auch die Erreichbarkeit von Schulen und Kita, dass das an oberster Priorität steht und dann nach und nach alles Weitere. Aber es wird ein langer Weg sein.
Lange und teuer. 250 Millionen Euro beträgt der Schaden an der Verkehrsinfrastruktur im Tal. Das Geld für die Reparatur soll aus dem Wiederaufbau vorkommen, so das Verkehrsministerium. 70 Kilometer Straßeninfrastruktur sind nach Angaben des Ministeriums zerstört. Etliche Brücken abgerissen, nur Notbrücken helfen an einigen Stellen derzeit über die A zu kommen. Jetzt muss neu gebaut werden, sagt Arno Trauden, Geschäftsführer vom Landesbetrieb Mobilität.
Gerade diese Notbrücken, die sind, was die Verkehrssicherheit angeht, wirklich nur für wenige Wochen nutzbar. Und unser Ziel ist es zunächst mal, diese Brücken umzubauen in einen verkehrssicheren Zustand.
Doch der Aufbau wird herausfordernd. Wie lange er dauern wird, kann heute noch nicht gesagt werden. Ein Problem ist zum Beispiel der Fachkräftemangel.
Die Planung sehen vor, hier in Sinzig um die 30 Fachleute für den Wiederaufbau einzurichten. Wir können das teilweise natürlich mit eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern machen, aber Ziel ist es natürlich auch, externe Fachkräfte anzuwerben.
Ein zweites Problem, der Winter. Bis es kalt ist, will der Landesbetrieb Mobilität alle Straßen asphaltieren. Ganz werde das nicht gelingen, so Geschäftsführer Arno Trauden. Immerhin. Bis zum Jahresende soll die Rotweinstraße bei Altenahr wenigstens provisorisch wieder befahrbar sein. Derzeit klafft hier noch ein gigantisches Loch. Eine weitere gute Nachricht gab es am Donnerstagabend für viele Menschen im Tal. Ein Großteil der zerstörten Häuser darf wohl wieder aufgebaut werden, 34 Häuser allerdings nicht. So sieht es der Wiederaufbauplan der Landesregierung vor, der in einer Zukunftskonferenz vorgestellt wurde.
Mit denjenigen, die wir heute schon absehbar sagen können, dass ihr Haus zerstört ist und dass sie in der besonderen Gefahrenzone liegen, wurden schon bereits Gespräche geführt. Und jetzt folgen jeden Tag Einwohnerversammlungen in jeder Gemeinde bzw. zusammengefasst in Gemeinden, wo die Bürger und Bürgerinnen ganz genau auch den Straßenzug entlang fragen können, was das eigentlich für sie persönlich bedeutet.
So Ministerpräsidentin Malu Dreyer auf der Konferenz. Und auch die Hilfsgelder können seit dieser Woche beantragt werden. Es geht voran mit dem Wiederaufbau im Ahrtal.
Bauen, was das Zeug hält. Johannes Baumert berichtete aus dem Ahrtal. Und das war SWR 2 aktuell mit Sabine Hackländer.